Das neue Jahr zu beginnen mit einer solchen Predigt ist, denke ich, passend. Es geht in diesem Abschnitt in Maleachi Kapitel 1 und auch am Anfang des Kapitels 2 um das Thema geistliche Gleichgültigkeit oder geistliche Apathie, religiöse Routine. Und das ist das, was wir nicht wollen. Ja, wir wollen nicht, dass wir jeden Sonntag hierher kommen oder auch jeden Mittwoch uns treffen und dass es einfach so eine Leier ist, so ein drehorgelmäßiges, routinemäßiges Pflichtprogramm, das wir immer schön abspielen, sondern wir wollen wissen, was Gott wirklich will in unserer Anbetung. Und das haben wir angefangen, dieses Thema anzuschauen in Maleachi. Wir haben diese verschiedenen Kapitel, in Kapitel 1, diese verschiedenen Verse angeschaut. Und jetzt sind wir im Kapitel 2. Und die religiöse Routine und die geistliche Gleichgültigkeit ist ein Thema, das heute immer noch genauso aktuell ist wie zur damaligen Zeit. Gott wendet sich an sein Volk und will es durch die Botschaft des Propheten Maleachi wachrütteln. Und wenn ich in unsere heutige Gemeindelandschaft hineinblicke, und da habe ich jetzt teilweise wieder einen Einblick bekommen in den letzten Wochen, stelle ich auch eine generelle Gleichgültigkeit fest unter den Christen. Eine Gleichgültigkeit zum Beispiel gegenüber der lokalen Gemeinde und der Mitarbeiter einer solchen. Es gibt Leute, die sich Christen nennen, die allen Ernstes behaupten, man müsse sich als Christ nicht einmal verbindlich einer Gemeinde anschließen. Oder man ist sozusagen einfach nur Dauerbesucher. Nichts Verpflichtendes, nichts Verbindliches, möglichst nicht viel Verbindlichkeit. Und das zeugt nicht gerade von einem hohen Stellenwert, die Gemeinde, die lokale Gemeinde einnimmt im Leben eines solchen Menschen. Oder ein anderes Beispiel ist die Gleichgültigkeit, die zeigt sich auch in den Opfern, die dargebracht werden. Natürlich nicht wie damals in Israel, sondern an der Hingabe. Wir haben gehört, die Opfer hier in Israel, mit den Opfern haben sie ihre Hingabe zum Ausdruck gebracht. Überall sind finanzielle Löcher zu stopfen, Missionswerke und Gemeinden brauchen Hilfe, aber da scheint nichts vorhanden zu sein. Obwohl sich die meisten heute viele luxuriöse Dinge leisten können, wie Urlaub und Computer und andere nette Spielsachen. Nun, Gleichgültigkeit zeigt sich aber auch zum Beispiel in Lehrfragen. Über Lehrfragen diskutieren wir nicht mehr. Das ist doch alles nicht so wichtig. Solche Dinge muss ich mir immer und immer und immer wieder anhören. Zeigt das nicht eine allgemeine Verachtung gegenüber Gott und seinen Interessen? Und bei all dem stellt uns Gott eine herausfordernde Frage: Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Maleachi 1, Vers 6. Haben wir bei all den Dingen, die wir täglich tun, wirklich Gottes Ehre im Sinn? Oder ist uns das einfach egal? Lasst uns heute über diese Frage nachdenken, wenn wir durch unseren heutigen Textabschnitt gehen. Und das ist eine sehr wichtige Frage. Sind wir gleichgültig geworden? Nun, der Prophet Maleachi verkündet ein schweres Urteil Gottes, ein Urteil Gottes gegen Israel, gegen sein Bundesvolk. Das Volk Israel war noch nicht allzu lange Zeit aus dem Exil aus Babylon zurückgekehrt und es machte sich große Enttäuschung breit. Man erwartete, dass sich viele Verheißungen aus dem Alten Testament, insbesondere über den kommenden Messias und sein Friedensreich, erfüllen würden. Und nach einigen revolutionären Reformen, die durch den Hohepriester Esra herbeigeführt wurden, sackte das Volk schon bald wieder in religiöse Routine, Unmoral und Hartherzigkeit ab. Das war nicht von langer Dauer, diese Reformen. Gleichgültigkeit und Hartherzigkeit machte sich breit. Nicht nur unter dem Volk, sondern auch unter den Priestern. Die Aufgabe von Maleachi war es nun, diesen Missständen entgegenzutreten. Und wir haben letztes Mal oder vor ein paar Wochen damit angefangen. Zunächst spricht der Prophet Maleachi zum Volk allgemein. Was ist die Ermahnung? Nun, Gott beteuert seine Liebe und zwar seine erwählende Liebe zu seinem Bundesvolk. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr in Vers 1. Das Problem war, dass das Volk diese Privilegien, dieses Vorrecht und somit die Liebe Gottes vergessen hatte. Und deshalb war das Volk kalt, gleichgültig und hartherzig geworden. Das Volk Israel sollte sich auch bewusst werden, dass es nicht nur in besonderer Art und Weise geliebt wurde, sondern auch gegenüber seinem Nachbarsvolk, ihr könnt euch erinnern, Edom, den Edomitern, ein besonderes Privileg hatte. Hier heißt es weiter in Malachi Kapitel 1, ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Die Israeliten sollten über diese Dinge nachdenken, dass Gott Jakob vor Esau gestellt hat in seiner Liebe und sie sollten dadurch zu einer besseren und zufriedeneren Einstellung gegenüber ihren eigenen Situationen gelangen, weil sie waren nämlich unzufrieden. Sie waren enttäuscht. Und die Tatsache, dass sie noch existierten, obwohl ihr Tempel nicht so groß war wie früher, obwohl die Herrlichkeit nicht so groß war, das Königreich vielleicht nicht so groß war, war es doch ein Zeichen von Gottes Gnade, dass sie überhaupt noch hier waren. Und darüber sollten sie nachdenken. Die Gleichgültigkeit machte sich aber breit und deshalb kam es nicht zu dieser Einstellung, dieses Volk. Die Gleichgültigkeit machte sich aber auch nicht nur im allgemeinen Volk breit, sondern auch unter den Leitern, unter den geistlichen Leitern des Volkes, unter den Priestern. Und das haben wir in den Versen 6 bis 14 gesehen, in Kapitel 1. Die Anklage gegen die Priester lautet in Vers 6b, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Die Priester verachteten den Namen Gottes. Nun, wie taten sie das? Sie verachteten die Opfergaben, die sie darbrachten, indem sie schlechte und schadhafte Opfer auf dem Altar darbrachten. Damit aber nicht genug. Ihre Gleichgültigkeit war so groß, dass sie es nicht einmal groß bemerkten, was sie da eigentlich taten. Womit haben wir deinen Namen verachtet? Womit haben wir dich unrein gemacht? Fragen sie in den Versen 6 und 7. Der Herr erinnerte sie an ein Prinzip, das ihnen nicht unbekannt sein konnte. Er sagt in Vers 6, ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Nun, die Priester versäumten es, genau diese Ehre, diesen Respekt zu erweisen. Und wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Sagt Gott. Gott fordert durch den Propheten einen oder seine gleichgültigen Priester heraus. Wo ist der Respekt und die Ehre, die mir zusteht? Und sie zeigten, und wir können uns erinnern, auf fünffache Weise, dass sie ihren Herrn diesen Respekt nicht zukommen ließen. Erinnern wir uns noch an die fünf Wege? Erstens durch schlechte Opfer, in Versen 7 und 8, ihre Opfer waren schadhaft und lahm und blind und sogar noch gestohlen. Gott fordert sie auf, solche Opfer mal ihrem Statthalter zu bringen, mal sehen, was der dazu sagt, in Vers 8. Oder einen wertlosen Gottesdienst haben wir gesehen, in den Versen 9 und 10. Gott konnte einen solchen Gottesdienst natürlich unmöglich annehmen. Vers 11 haben wir dann schließlich gesehen durch Überheblichkeit. Sie dachten, dass Gott auf sie angewiesen wäre. Deshalb erinnert er sie daran, dass er eines Tages im zukünftigen Friedensreich ein Volk aus den Heiden zusammenrufen wird, das ihm besser dienen wird, als es diese Priester momentan taten. In den Versen 12 bis 13 haben wir gesehen, durch eine schlechte Einstellung, ihr Dienst war ihnen mühselig und bedeutungslos geworden, sie jammerten und klagten. Und schließlich durch die leeren Versprechen in Vers 14, sie legten Gelübde ab, um sie anschließend zu brechen. Wir haben uns letztes Mal die Geschichte von Ananias und Sapphira dazu angeschaut. Man etwas sich vornimmt und es dann nicht hält. Keine Integrität. All das verunehrte Gott und seinen Namen. Und deshalb wendet sich der Herr nun in unserem heutigen Abschnitt mit einer sehr ernsten Warnung an seine Diener, an die Priester. Und das ist Malachi Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Lass uns diesen Text erstmal zusammen lesen. Malachi 2, die Verse 1 bis 9. Und nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot. Wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscher, dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche eure Segensgaben. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Siehe, ich bedrohe euch die Saat und streue Mist auf euer Gesicht und den Mist eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Vers 4. So werdet ihr erkennen, dass ich dieses Gebot zu euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi gültig bleibe, spricht der Herr der Herrscher. Mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede, und ich gab sie ihm. Er war Furcht, und er fürchtete mich, und vor meinem Namen erschauerte er. Vers 6. Zuverlässige Weisung war in seinem Mund, und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. In Frieden und Geradheit lebte er mit mir, und viele brachte er zur Umkehr von Schuld. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren, und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscher. Ihr aber, ihr seid abgewichen vom Weg, ihr habt viele durch falsche Weisung zu Fall gebracht, habt den Bund Levis gebrochen, spricht der Herr der Herrscher. So habe denn auch ich euch verächtlich und niedrig gemacht für das ganze Volk, weil ihr meine Wege nicht beachtet und die Person anseht, wenn ihr Weisung gebt. Bis hierher. Nun, man kann sich direkt ausmalen, wie die Reaktion der Priester auf die Anklage in Kapitel 1, Versen 6 bis 14 ausfiel. Was sollen wir denn jetzt tun? Wie sollen wir uns jetzt verhalten? Und nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot, heißt es in Vers 1 des Kapitels 2. Über euch ergeht folgender Beschluss, sagt die Menge-Übersetzung an der Stelle. Gott gibt seinen gleichgültigen und halbherzigen Dienern ein Gebot, seinen Beschluss, wie er mit ihnen verfahren wird. Er fordert die Umkehr seiner Priester, die Umkehr von ihrer gleichgültigen Haltung und ihrem damit verbundenen, inakzeptablen und oberflächlichen Gottesdienst. In Vers 2 heißt es deutlich, wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen Ehre zu geben. Sie verachteten den Namen Gottes mit ihrem Verhalten, mit ihrer Einstellung und mit ihrem Tun. Dem sollte nun ein Ende gemacht werden. Und deshalb ist dieser Text einmal mehr eine starke Ermahnung für uns heute. Er zeigt uns nämlich drei Wege aus der Gleichgültigkeit. Drei Wege aus der Gleichgültigkeit. Drei Wege oder Anweisungen, die wir uns zu Herzen nehmen sollten, wenn wir in gleichgültiger und teilnahmsloser Art und Weise Gott dienen. Wenn uns seine Gebote, sein Gottesdienst, seine Interessen, sein Wort, wenn uns das egal wird, wenn es das nichts mehr zu sagen hat. Drei Wege aus der Gleichgültigkeit sollen uns helfen, aufzuwachen. Und wenn wir denken, dass diese Warnungen nur für die Priester von damals Gültigkeit hatten, dann haben wir uns gewaltig getäuscht. Wie ich es bereits in der Einleitung erläuterte, schaut euch unsere heutige Zeit mal an. Wie gleichgültig und teilnahmslos ist doch unsere heutige Christenheit geworden. Theologische Ausbildungsstätten werden liberal, eine nach der anderen. Man zweifelt das Wort Gottes an. Man übt keine Gemeindezucht mehr aus. Die Frage ist, wo ist unser Eifer? Wo ist unser Eifer für Gottes Gesetz? Wo ist unser Eifer für die Wahrheit? Wo ist unser Bestreben, heilig zu leben? Ach, das ist doch alles nicht so wichtig. Hauptsache, wir lieben einander. Wir diskutieren nicht über Lehrfragen, das sind doch alles nur Details. Ob das Opfer nun krank oder gesund ist, ist doch nicht so wichtig. Ach, weißt du, Gott kann doch nicht so radikal sein. Das habe ich auch schon gehört. Wirklich kann er das nicht? Wir sind mittendrin in einer solchen Zeit. Drei Wege aus der Gleichgültigkeit. Wie bitter nötig haben wir alle diese Ermahnung heute. Und hier sind sie in unserem Text, die drei Wege aus der Gleichgültigkeit. Erstens, fürchte das Gericht Gottes. Fürchte das Gericht Gottes, die Verse 2 bis 3. Zweitens, gedenke der Vorbilder aus der Vergangenheit, die Verse 4 bis 6. Und drittens, strebe nach gesunder Lehre, die Verse 7 und 9, 7 bis 9. Nun, es ist interessant, dass gerade diese drei Dinge in der, sag ich mal so, allgemeinen Christenheit von heute verachtet oder gemieden werden. Das weiß ich aus eigener Erfahrung und auch aus eigenen Gesprächen mit anderen Gläubigen. Es wird uns heute zum Beispiel gesagt, man soll nicht vom Gericht und von Sünde reden oder zumindest nicht allzu viel, um die Menschen nicht zu kränken, um niemanden auf den Schlips zu treten. Wir müssen eine positive Botschaft haben. Wir müssen den Leuten sagen, dass Jesus sie nur liebt und nichts von Gericht und Hölle erzählen. Das Zweite, was oft gesagt wird, ist, wir sollen endlich fortschrittlich denken. Wir sind doch moderne Menschen. Wir können doch nicht mehr an eine Schöpfung in 6 Tagen glauben. Und wir müssen sowieso das Evangelium kontextualisieren, anpassen, modernisieren. Die heutige postmoderne Kultur kann das sowieso nicht mehr verstehen, so wie das die Reformatoren mal verkündigt haben. Das können wir alles nicht mehr machen. Das ist Tradition, das ist alles Vergangenheit. Wir sind heute alle viel intelligenter. Oder das Dritte, was auch oft gesagt wird, man soll auch die Lehre nicht betonen, denn das führt ja nur zu Spaltungen. Stell dir mal vor, jemand hört, dass wir an die Erwählung glauben. Oh, die gehen gleich wieder nach Hause. Ökumene, Verwischung der Grenzen, keine klaren Linien. Das ist heute das, was gesagt wird, was unsere Gemeinden wachsen lässt. Und wisst ihr was? Das ist genau das, was unsere Gemeinden schwächt. Deshalb sind wir so schwach heute. Deshalb ist das christliche Zeugnis so schwach in der Welt, weil wir nicht mehr an diesen Dingen festhalten. Lasst uns jetzt diese drei Wege anschauen. Das erste, habe ich gesagt, fürchte das Gericht Gottes. Verse 2 und 3. Hier heißt es, wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscher, dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche eure Segensgaben. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Siehe, ich bedrohe euch die Saat und streue Mist auf euer Gesicht, denn Mist eure Feste und man wird euch zu ihm hintragen. Das Erste, was wir lernen müssen, ist, Gott meint es ernst. Der Herr spricht hier durch seinen Propheten in einem sehr ernsten und harten Ton zu seinen Dienern. Das ist kein über den Kopf streichen und, oh, ihr Armen. Nein, das ist ein harter Ton hier. Wenn ihr nicht gehorcht, sagt die Menge-Übersetzung auch an dieser Stelle. Wie bereits mehrmals in den vorhergehenden Texten festgestellt haben, möchte Gott vor allem Gehorsam von seinem Volk und von den Priestern. Warum ist das so? Gehorsam ist die Art und Weise, wie wir unsere Liebe zu Gott in Taten ausdrücken können. Wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, wenn wir nicht gehorchen, dann entehren wir den Namen Gottes und letztendlich natürlich ihn selbst. Sprüche Kapitel 1, Vers 7, sie eben bekannt, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren. Das Erste, was wir brauchen, wenn wir aus unserer Gleichgültigkeit herauskommen wollen, ist Gottesfurcht. Und wie sehr mangelt es doch heute an dieser Tugend? Wie sehr wird uns Gott heute nur als Kumpel, als Freund, aber nicht als Richter und König dargestellt, der über die Sünde des Menschen zürnt? Und der Titel Herr der Herrscharen unterstreicht das auch noch. Der Titel wird öfters gebraucht von Maleachi. Und dieser Titel nimmt Bezug auf Gottes Macht über alle Armeen, die irdischen sowie auch die überirdischen. Er ist ein König, er ist ein Herr, ein Feldherr, ein Kriegsherr. Wir sehen das überall. In unserem Text heißt es hier weiter, Verse 2 bis 3a, dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche eure Segensgaben. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Siehe, ich bedrohe euch die Saat und streue Mist auf euer Gesicht, denn Mist eure Feste und man wird euch zu ihm hintragen. Dieser Text lehrt uns, dass wir die zwei folgenden Aspekte des Gerichtes Gottes fürchten sollen. Es gibt hier zwei Aspekte. Der erste ist, fürchte den Fluch über deinen Gottesdienst. Das ist der erste Aspekt hier des Gerichtes Gottes. Fürchte den Fluch über deinen Gottesdienst. Wie wir gesehen haben, war der Gottesdienst der Priester durch ihre Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit wertlos geworden. In Kapitel 1, Vers 10. Nun zeigt der Herr ihnen die Konsequenzen auf, die sie erwarten würden, wenn sie nicht umkehren. Einige dieser Konsequenzen waren sogar schon eingetroffen, wie wir im Vers 2 entnehmen können. Hat schon angefangen damit. Es würde wörtlich den Fluch gegen sie schleudern. Oder er würde wörtlich den Fluch gegen sie schleudern. Und ergänzt, ja, ich habe schon damit angefangen. Und was ist damit gemeint? Dass die Segensgaben verflucht sind. Nun, das hebräische Wort bedeutet wörtlich Segen oder auch Segenssprüche. Und dies war ein wichtiger Teil des Dienstes der Priester, das Volk zu segnen. Das sehen wir in 4. Mose, Kapitel 6, Vers 24. Man kann die Bedeutung dieses Verses auch so wiedergeben. Eure Aufgabe ist es, das Volk zu segnen. Wenn ihr aber Segen aussprecht, werde ich ihn in einen Fluch verwandeln. Er würde ihre Segenssprüche und somit ihren ganzen Dienst ineffektiv und unwirksam machen. Ja, er war es bereits. Vers 3 am Anfang heißt es dann schließlich, siehe, ich bedrohe euch die Saat. Ich glaube, das ist auch in der Schlachterübersetzung so. Ich schelte euch die Saat. Nun, das Wort, welches hier mit Saat übersetzt wird, bietet ein kleines Übersetzungsproblem. Man kann dieses Wort auch mit Arm übersetzen. Das würde sich dann in kleinen Änderungen wie folgt anhören. Ich werde euch den Arm zerbrechen. Ein Kommentator schreibt dazu folgendes, Zitat. Dann werden die Priester gewarnt, dass Gott ihnen den Arm zerbrechen will. Zeroah wird von manchen Forschern auch als Zera gelesen. Das könnte so verstanden werden, dass Gott ihre Saat oder was wahrscheinlicher ist, ihre Nachkommen verflucht. Jemandes Arm zu zerbrechen bedeutet jedoch, ihn machtlos zu machen. Das deckt sich mit der Deutung, dass der Fluch den Segen, den die Priester über die Menschen aussprachen, wirkungslos machte. Das heißt, es wäre durchaus denkbar, dass hier die Nachkommen der Priester gemeint sind, sicher nicht die Saat, da die Priester keine Landwirtschaft betrieben. Aber vom gesamten Zusammenhang her würde ich auch eher auf die Übersetzung der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes gehen, die sagt, den Arm zerbrechen. Warum? Weil hier ganz klar die Amtstätigkeit der Priester im Blickfeld ist. Die Menge sagt sogar, ich mache eurer Amtstätigkeit ein Ende, und in einer Fußnote heißt es dann auch, schlage euch den Arm ab. Den gleichen Gedanken finden wir zum Beispiel auch in 1. Samuel Kapitel 2, Vers 31, wo das Gericht über das Haus Elis verkündet wird. Da heißt es, siehe Tage kommen, da werde ich deinen Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen, dass es keinen Greis mehr in deinem Haus geben wird. Nun, der Arm ist der Körperteil, mit dem wir unsere Dienste tun. Ja? Und auch wir müssen damit rechnen, dass unsere Dienste wirkungslos und nutzlos sind, wenn wir Gott nicht gehorsam sind. Wir können viel tun, viele Aktivitäten haben, wir wissen das. Aber wenn wir nicht gehorsam sind, dann wird Gott unseren Dienst auch nicht annehmen. Ja, er wird ihn sogar verfluchen, heißt es hier. Das bedeutet wirkungslos machen. Unser Ungehorsam wird aber nicht nur Auswirkungen auf unseren Dienst haben, sondern auch auf uns selbst. Deshalb ist der zweite Aspekt des Gerichtes Gottes, den wir fürchten, ist, fürchte den Fluch über dich selbst. Das ist jetzt die zweite Hälfte von Vers 3. Hier heißt es, und streue Mist auf euer Gesicht, denn Mist eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Nun, hier wird sehr grafisch festgehalten, wie verachtenswert und unrein der gleichgültige Gottesdienst der Priester in Gottes Augen war. Das Wort Mist wird auch mit Kot übersetzt. Es wird deutlich gesagt, dass es sich hier um den Mist ihrer Feste handelt. Es geht um Abfall, Mist, um etwas Wertloses. Der Mist und die inneren Abfälle der Opfertiere wurden an einem dafür vorgesehenen Ort gebracht, um da verbrannt zu werden. Das sehen wir in 3. Mose 4, Vers 12, 16, Vers 27 oder 2. Mose 29, Vers 14. Und ich muss ja wohl nicht weiter ausführen, was Gott hier sagen will. Ich werde euch wie den Mist und den Kot eurer Opfertiere aus dem Tempel hinausschaffen. Wie Abfall. Ich werde euch wie Abfall aus dem Tempel schaffen. Die King James Übersetzung sagt hier sogar, mitsamt dem Mist hinaustragen. Dass der Mist in ihr Gesicht gestreut wird dabei, ist nur eine weitere Geste der Verachtung Gottes gegenüber dieser Art des Gottesdienstes. Und das würde die Priester rituell unrein machen. Ja, das kommt noch dazu. Die Aussage dieser Verse ist also klar. Der erste Weg, um aus der Gleichgültigkeit herauszufinden, führt über das Nachdenken über Gottes Gericht, seine unendliche Verachtung des Ungehorsams und der Heuchelei. Es ist gesund, darüber nachzudenken. Gott ist radikal. Gott hasst es, wenn sein Wort relativiert und abgeschwächt wird. Er hasst es, wenn wir unehrlich sind in unseren Herzen. Lasst uns darüber in aller Sorgfalt nachdenken. Das ist das Erste, der erste Weg. Gedenke des Gerichtes Gottes. Der zweite finden wir in den Versen 4 bis 6. Und das ist ganz interessant. Gedenke der Vorbilder aus der Vergangenheit. Gedenke der Vorbilder aus der Vergangenheit. Ich denke fast in keiner anderen Zeit, um es nicht zu übertreiben, wie der heutigen wurde die Vergangenheit mehr verachtet als heute. Alles, was neu ist, ist gut. Alles, was dagegen alt ist, ist schlecht. Schaut euch mal um, der heutigen Gemeindelandschaft. Eine neue Kirche, eine neue Methode, eine neue Theologie, eine neue Art von Gottesdienst. Alles muss neu sein. Und A.W. Tozer sagte, ist es neu, ist es nicht wahr, ist es wahr, ist es nicht neu. Wir können viel aus der Vergangenheit lernen. Nicht nur von den Fehlern, die gemacht wurden, das natürlich auch, aber auch von den Vorbildern, die sie hervorgebracht hat. Ich denke an einen Martin Luther, an einen Johannes Calvin oder auch einen George Whitefield. Was können wir alles von diesen Leuten lernen? Sie alle haben uns etwas zu sagen und wir tun gut daran, auf sie zu hören. Und nun in ähnlicher Weise erinnerte Gott die Priester an ihr Vorbild, an ihren Standard aus der Vergangenheit, von dem sie abgewichen sind. Schaut euch Vers 4 an. So werdet ihr erkennen, dass ich dieses Gebot zu euch gesandt habe, damit mein Bund mit Levi gültig bleibe, spricht der Herr der Herrscharen. Der Herr geht bezugnehmend auf das Gebot oder den Beschluss, den er am Anfang erwähnt hatte, auf seinen Bund mit dem levitischen Priestertum ein. Er erinnert sie, die Priester, an die Vorrechte und Privilegien, aber auch eben an die Pflichten, die sie als Priester Gottes hatten. Es sind nicht nur Vorrechte, es sind auch Pflichten. Nun, es gibt keine Anzeichen in der Schrift, dass Gott mit Levi selbst einen Bund geschlossen hat, sondern vielmehr mit seinen Nachkommen, zum Beispiel mit Pinhas in 4. Mose 25, da werden wir noch ein bisschen drauf eingehen, oder auch mit Aaron in 3. Mose Kapitel 8 und 9. Es ist deshalb naheliegend zu sagen, dass sich diese Aussage hier auf das levitische Priestertum im Allgemeinen bezieht, dieser Bund mit Levi. Obschon Gott auch einige Anspielungen auf bestimmte Personen macht, die den gleichgültigen und verdorbenen Priestern einfach als Vorbilder dienen sollen. Es sollte ihnen aufzeigen, welchen Standard sie erfüllen sollten, was eigentlich ihre Aufgabe war, dass sie sich zurückbesinnen sollen an die Vorbilder aus der Vergangenheit. Wiederum sehen wir zwei Aspekte dieses Themas hier. Wir sollen uns an die Vorbilder der Vergangenheit orientieren. Das erste ist, gedenke ihrer Gottesfurcht. Gedenke ihrer Gottesfurcht in Vers 5. Mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede und ich gab sie ihm. Er war Furcht und er fürchtete mich und vor meinem Namen erschauerte er. Das Problem war, dass die Priester die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen wollten. Wir sind die Priester, wir sind die Geistlichen, nämlich Leben und Frieden sind ja geborgen. Aber ihre Verpflichtung wollten sie nicht nachkommen. Naja, Hauptsache ein fehlerhaftes Opfer ist auch nicht so schlimm. Hauptsache ich habe meine Pflicht getan. Pflichtübung. Leben bedeutet hier mehr als nur physisches Leben in diesem Vers und auch Friede, nicht nur Abwesenheit von Streit oder Krieg. Der Gedanke ist vielmehr, ein Leben in Fülle oder ein erfülltes Leben zu haben. Es gibt keine erfüllendere Tätigkeit, als Gott mit ganzem Herzen zu dienen. Und das mit dem nötigen Respekt und der Ehrfurcht. Und nun kommen wir zu einem Beispiel. 4. Mose, Kapitel 25. Lass uns das zusammen aufschlagen. 4. Mose, Kapitel 25. Hier haben wir ein wunderbares Beispiel für dieses Vorbild. Oder eines dieser Vorbilder. 4. Mose 25, Abvers 1. Und Israel ließ sich in Sittim nieder, und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm alle Obersten des Volkes und hänge sie auf für den Herrn angesichts der Sonne, damit der brennende Zorn des Herrn von Israel abgewandt wird. Und Mose sprach zu den Richtern Israels: Jedermann töte seine Leute, die sich unter das Joch des Baal Peors begeben haben. Und jetzt kommt unser Beispiel in Vers 6. Und siehe, ein Mann aus den Kindern Israels kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, während sie weinten vor dem Eingang der Stiftshütte. Als Phinehas, der Sohn Eleazars, des Sohnes Aarons, des Priesters, dies sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf, nahm einen Speer in seine Hand und er ging dem israelitischen Mann nach, hinein in das Innere des Zeltes und durchbohrte sie beide durch den Unterleib, den israelitischen Mann und die Frau. Da wurde die Plage von den Kindern Israels abgewehrt. Die Zahl derer aber, die an dieser Plage starben, waren 24.000. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Phinehas, der Sohn Eleazars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat dadurch, dass er mit meinem Eifer unter ihnen eiferte, meinen Grimm von den Kindern Israels abgewandt, so dass ich die Kinder Israels nicht aufgerieben habe in meinem Eifer. Darum spricht zu ihm: Siehe, ich gewähre ihm meinen Bund des Friedens. Und es soll ihm und seinen Samen nach ihm der Bund eines ewigen Priestertums zufallen, dafür, dass er für seinen Gott geeifert hat und so Sühnung erwirkt hat für die Kinder Israels. Bis hierher. Nun, Phinehas Eifer wendete den Zorn Gottes von Israel ab. Somit brachte er tatsächlich Leben und Frieden zurück. Auch hielt er dadurch viele davon ab, weiter noch zu sündigen, indem er dem ganzen Treiben Einhalt gebietete. Stopp, es reicht. Das wäre auch in Malachi 2, Vers 16. Das Wichtigste war aber, dass er Gott fürchtete. Das sehen wir ganz deutlich. Wie sieht es in unserem Leben aus? Wo ist unsere Gottesfurcht? Lasst uns darüber nachdenken, wie Männer und Frauen Gottes, große Vorbilder aus der Vergangenheit, gelebt haben. Wie man ihre Gottesfurcht sehen konnte an ihrem Leben, Verhalten und eben auch an ihrem Eifer. Wo ist dieser Eifer heute? Wo wird noch für die Wahrheit aufgestanden? Wo wird gesagt: Stopp, bis hierher und nicht weiter, es reicht. Wir brauchen Männer und Frauen, die für die Wahrheit eifern. Aber das ist noch nicht alles hier. Das war der erste Aspekt, ihre Gottesfurcht. Das zweite: Gedenke ihrer Lehre, Vers 6. Zuverlässige Weisung war in seinem Mund und Unrecht fand sich nicht auf seinen Lippen. In Frieden und Geradheit lebte er mit mir und viele brachte er zur Umkehr von Schuld. Wie beim letzten Mal bereits festgestellt hatten, war es die Aufgabe der Priester, nicht nur im Tempel zu dienen, zu opfern, sondern auch das Volk zu lehren. Sie waren die geistlichen Leiter der Nation. Das Wort für Weisung oder auch Lehre ist im Hebräischen das Wort Torah. Dieses Wort nimmt natürlich Bezug auf das Gesetz Mose, welches die Priester lehren sollten. In 3. Mose Kapitel 10, Vers 11 spricht Gott zu den Priestern: Und damit ihr die Söhne Israels all die Ordnungen, die der Herr durch Mose zu euch geredet hat, lehrt. Das war ihre Aufgabe. Die Priester sollten das Gesetz, genauso wie es geschrieben stand, weitergeben und lehren. Ohne Lug und Trug. Auch hatte das zur Folge, dass sie in Frieden mit Gott lebten dadurch. Sie sollten auch aufrichtig sein, oder heute würde man sagen, Integrität besitzen. Sie sollten leben, was sie lehrten. Die gesunde Lehre würden auch viele aus dem Volk zur Umkehr gebracht werden. Ja. Matthew Henry schreibt dazu, Zitat, wenn die Priester bessere Instruktionen gegeben hätten, hätte das Volk auch bessere Opfer dargebracht. Und deshalb kommt die Schuld auf die Priester zurück, ist ganz klar. Einmal mehr erkennen wir die Wichtigkeit gesunder Lehre, die Wichtigkeit gut ausgebildeter Lehrer. Gesunde Lehre hat gesundes Verhalten zur Folge. Ungesunde Lehre logischerweise ungesundes Verhalten. Wie wichtig ist uns gesunde Lehre? Wie wichtig ist es uns, in eine Gemeinde zu gehen, wo wir gesunde Lehre bekommen? Oder für diejenigen, die Lehrer werden wollen, ist uns bewusst, was wir für eine große Verantwortung tragen als Lehrer? Ich muss nur an Jakobus 3,1 denken, wo es heißt, werdet nicht viele Lehrer, weil wir ein härteres Urteil empfangen werden. Deshalb ist es mein Bestreben, so genau wie möglich zu arbeiten und euch das Wort Gottes zu verkündigen. Ich verbringe Stunden damit, zu überlegen, was ich wirklich dann sage hier auf der Kanzel. Das ist wichtig. Und Gott nimmt es sehr genau. Und genauso genau sollten wir auch sein. Diese Lehre ist ein Grundstein, auf dem alles andere aufgebaut wird. Unser ganzes christliches Leben orientiert sich nach dem, was wir gelehrt bekommen und glauben. Und Paulus betonte das immer wieder in seinen Briefen, wie wichtig das ist. Und das, was ein Pastor oder ein Lehrer, ein Hirtenlehrer tun soll, zum Beispiel in Titus 1,9, der Aufseher, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sein, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist genau die Aufgabe, viele zur Umkehr zu bewegen. Lasst uns auch von den Vorbildern der Vergangenheit lernen. Lasst uns die Vergangenheit nicht verachten. Die großen Lehren und Wahrheiten der Reformation zum Beispiel und vieles mehr. Wir stehen heute, wir brauchen uns nichts einzubilden, wir stehen heute mit unserer Theologie, mit unserer Erkenntnis auf den Schultern vieler großartiger Theologen, die diese Arbeit für uns gemacht haben. In Stunden, in Tagen, in jahrelanger Arbeit des Studiums, ohne Computer und ohne Bibelsoftware, ja, von Hand. Wir sind nicht so intelligent, wie wir manchmal denken in unserer heutigen Zeit. Und die Vorbilder der Vergangenheit sind wichtig für uns. Und das führt uns jetzt direkt zum dritten und letzten Hauptpunkt. Das ist die Versen, in den Versen 7 und 9. Strebe nach der gesunden Lehre. Strebe nach der gesunden Lehre. Wir lesen Verse 7 und 9. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren. Und Weisung sucht man aus seinem Mund. Denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Ihr aber, ihr seid abgewichen vom Weg. Ihr habt viele durch falsche Weisung zu Fall gebracht. Habt den Bund Levis gebrochen, spricht der Herr der Herrscharen. So habe denn auch ich euch verächtlich und niedrig gemacht für das ganze Volk, weil ihr meine Wege nicht beachtet und die Person anseht, wenn ihr Weisung gebt. Einmal mehr sehen wir in Vers 7, was gute Lehre im Wesentlichen ausmacht. Erkenntnis soll bewahrt werden. Das Wort bewahren bedeutet hier nicht nur das Wissen aufzubewahren, das natürlich auch, aber eben auch das fortzuleben. Es geht damit einher. Weiter heißt es hier, dass dieser Priester ein Bote des Herrn ist. Hier liegt ein kleines Wortspiel vor, denn der Name Maleachi bedeutet genau das. Bote des Herrn oder mein Bote. Maleachi sagt praktisch, ihr solltet alle Maleachis sein, ihr solltet alle Boten des Herrn sein. Ihr solltet alle die gute Lehre bewahren und weitergeben, denn eure Aufgabe wäre es, Boten des Herrn zu sein. Und wie ist es heute? Nicht nur Lehrer und Prediger haben diese Verantwortung. Nein, nein. Sondern jeder von uns. 2. Korinther 5, Vers 20 schreibt Paulus, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Jeder von uns ist ein Botschafter für Christus, für die Interessen Gottes. Nicht nur mit dem, was wir sagen, sondern auch mit dem, was wir vorleben. Wenn wir aber die falsche Theologie in unserem Denken beherbergen, wenn wir es nicht richtig verstehen, dann werden wir niemals das entsprechende Leben führen können. Deshalb ist es wichtig, zuerst die richtige Theorie zu haben, bevor wir dann in die Praxis gehen können. Was bedeutet das konkret? Nun, das bedeutet, wir sollen die Bibel lesen, wir sollen uns von reiferen Gläubigen, von Ältesten und Lehrern belehren lassen, sollen belehrbar sein, damit wir reifer werden, wachsen können in der Erkenntnis und das dann ausleben können. Und der Text gibt uns nämlich jetzt zwei Warnungen an die Hand. Was geschieht, wenn wir nicht in der gesunden Lehre bleiben, wenn wir uns weigern, die Dinge, die das Wort uns sagt, anzunehmen oder es dann auszuleben? Das Erste, was wir tun, ist die erste Warnung in Vers 8. Wir bringen andere zu Fall. Wir bringen andere zu Fall. Schaut euch Vers 8 an. Ihr aber, ihr seid abgewichen vom Weg. Ihr habt viele durch falsche Weisung zu Fall gebracht. Habt den Bund Levis gebrochen, spricht der Herr, der Herrscher. Unser Herr hat dazu auch eine scharfe Warnung ausgestoßen. In Matthäus Kapitel 18, Vers 7 heißt es, wehe der Welt der Verführungen wegen. Denn es ist notwendig, dass Verführungen kommen, doch wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Die Priester damals brachten viele vom rechten Weg ab. Durch ihre Heuchelei, durch ihre Gleichgültigkeit und ihre Oberflächlichkeit. Der Weg hier ist der Weg des Lebens, die Lebensweise eines Menschen. Man könnte diese Verse auch so wiedergeben. Ihr habt eure Position missbraucht oder eure Lehre hat viele Menschen in die Irre gehen lassen. Das ist der Gedanke hier. Und wie haben sie das gemacht? Wie gesagt, durch falsche Weisung, falsche Lehre. Die Mengeübersetzung sagt hier sogar, durch falsche Gesetzesauslegung. Sie waren oberflächlich, gleichgültig. Auch was die Auslegung des Gesetzes betrifft. Dies brachte dann viele zu Fall. Nun, wie ist das heute? Genau gleich. Leider. Es gibt doch tatsächlich Leute, die glauben, dass man eine Predigt noch so schnell am Samstagabend produzieren kann in 2 Stunden. Oder noch schlimmer, dass man sich überhaupt nicht auf eine Predigt vorbereiten sollte. Der Geist wird mich einfach leiten und ich werde dann einfach irgendwas erzählen. Wisst ihr, was das ist? Das ist geistliche Faulheit, Gleichgültigkeit, Apathie. Wir haben kein Interesse, wirklich zu sehen, was der Text wirklich sagt. Sondern wir denken einfach, oh, das sagt das und dann blätter ich da mal ein bisschen drüber. Ist okay, ich habe es verstanden. Okay. Das ist Oberflächlichkeit. Gott möchte, dass wir genau sind. Aber die Zuhörer sind oft nicht viel besser. Ihr Unterscheidungsvermögen ist nicht von besserer Qualität als das, was sie jeden Sonntag zu hören bekommen. Und somit fällt die Verantwortung zurück auf die Lehrer. Und jemand hat mir mal beigebracht am EBTC, Predigen ist öffentliche Hermeneutik. Predigen ist öffentliche Hermeneutik. Und ihr wisst jetzt alle, was Hermeneutik ist. Das sind die Auslegungs- und die Prinzipien der Auslegung. Das bedeutet, so wie ich hier vorne die Bibel auslege, genauso werden die meisten Leute, die mir zuhören, die Bibel zu Hause lesen und für sich selbst so auslegen. Das ist damit gemeint. Und deshalb ist es für mich und für uns alle wichtig, dass wir uns mit diesen Prinzipien beschäftigen, gerade auch an den Sonntagmorgen, in den Bibelstunden. Und vor allem, lasst uns nicht gleichgültig sein, wenn es um die Lehre geht. Lasst uns nicht gleichgültig sein, wenn es um die Lehre geht. Lasst uns wirklich vorsichtig sein und prüfen, was wir uns anhören, was wir lesen, was wir für Bücher lesen, was wir uns anschauen oder anhören im Internet, Wie ich bereits sagte, wir brauchen wieder neu einen Eifer für die Wahrheit, ein Kämpferwille, das Wort Gottes unverfälscht zu bewahren und weiterzugeben. Ob auf der Kanzel oder auf der Straße, in der Evangelisation, die Qualität dessen, was wir weitergeben, ist überall von größter Wichtigkeit. Unsere Aufgabe ist es, das Evangelium klar zu präsentieren, nicht zu verwässern. Der Bund mit Levi bezieht sich hier wieder auf die Aussagen von Vers 4, dass diese Pflichten der Priester, dass das die Pflicht der Priester wäre, aber eben, die wurde nicht eingehalten. Und genauso ist es für den Christen die Pflicht, ein Botschafter Christi zu sein, durch sein Leben und sein Reden. Aber damit noch nicht genug. Wir bringen durch falsche Lehre nämlich nicht nur andere zu Fall. Das ist fast noch schlimmer, aber auch uns selbst. Wir bringen uns selbst zu Fall. Lass uns weiterlesen hier. So habe denn auch ich euch verächtlich und niedrig gemacht für das ganze Volk, weil ihr meine Wege nicht beachtet und die Person anseht, wenn ihr Weisung gebt. Das Wort verächtlich taucht auch in 1 Vers 7 und Vers 12 zum ersten Mal auf. Da beschreibt es die Verachtung, mit der die Priester die Opfer, den Altar und ihren Dienst behandelten und betrachteten. Der Herr wird nun die Priester in den genau selben Art und Weise behandeln, wie sie seine Opfer und seinen Gottesdienst behandelt haben. Die Menge-Übersetzung sagt an dieser Stelle auch, so habe denn auch ich euch beim ganzen Volk in Verachtung und Geringschätzung gebracht. Gerade so, wie ihr meine Wege nicht innehaltet und bei der Handhabung des Gesetzes die Person anseht. Niedrig, verachtet oder auch unwert wurden sie vor dem Volk, die Priester. Das bedeutet, dass die Leute mit der Zeit auch mitbekommen haben, was hier eigentlich läuft, welche Einstellung die Priester zu ihrem Dienst hatten. Das haben die auch gemerkt. Das Volk verlor den Respekt vor ihren Leitern und vor ihrer Arbeit. Auch bekommen wir hier einen kleinen Hinweis, was denn genau falsch war an ihrer Lehre. In Kapitel 1, 6 bis 14 wird sehr ausführlich darauf hingewiesen, dass die Opfer und der Gottesdienst nicht gemäß den Vorschriften durchgeführt wurden. Das heißt, sie nahmen es nicht so genau mit den Opfervorschriften. Und ein weiteres Vergehen war offensichtlich Parteilichkeit. Dass die Priester unterschiedlich das Gesetz auslegten, weil sie womöglich Menschen fürchteten oder Menschen bevorzugten. Und vor allem die Menschen bevorzugten, die ihnen womöglich mehr Geld noch dafür gaben. In Micha Kapitel 3, lass uns das mal auch zusammen aufschlagen, finden wir auch noch ein paar Beispiele dazu. Micha, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, also ungefähr da, ne? Wer findet es zuerst? Micha Kapitel 3, Vers 5, schaut euch das mal an. So spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen, die Friede rufen, wenn ihre Zähne etwas zu beißen haben, aber dem den heiligen Krieg erklären, der ihnen nichts ins Maul gibt. Ja, wenn das nicht Bestechlichkeit auf den Punkt gebracht ist. Oder auch Vers 11, seine Häupter sprechen Recht um Geschenke. Und seine Priester lehren um Lohn und seine Propheten wahrsagen um Geld. Und dabei stützen sie sich auf den Herrn und sagen, ist nicht der Herr in unserer Mitte? Es kann uns kein Unheil begegnen. Ja. Nun, wie aktuell ist es heute? Es ist sehr aktuell. Und würden wir vor solchen Leitern nicht auch den Respekt verlieren? Würden wir nicht auch denken, die kann ich nicht ernst nehmen? Diese Priester waren unglaubwürdig geworden. Durch ihre Einstellung zum Gottesdienst, durch ihre falsche und parteiliche Auslegung des Gesetzes und durch ihr schlechtes Vorbild in allem anderen. Deshalb die Warnung, wenn wir falsche Lehre in unserem Leben beherbergen, werden wir uns ins eigene Fleisch schneiden damit. Die falsche Lehre hat immer Auswirkungen auf uns. Wir brauchen uns nichts einzubilden. Wir werden uns selbst damit zerstören, wenn wir Sünde und Irrtum in unserem Leben dulden. Wir alle täuschen uns. Ich meine damit, wenn wir es bewusst dulden und nicht umkehren davon. Wenn wir durch Gleichgültigkeit geneigt sind zu sagen, ach, das kann man ja doch nicht mit Sicherheit sagen. Da gibt es so viele Auslegungen. Darüber wollen wir nicht diskutieren. Ist uns eigentlich bewusst, wie leichtsinnig und dumm das eigentlich ist? Eine solche Aussage. Warum? Nun, in anderen Lebensbereichen würden wir das nämlich niemals tun. Nehmen wir zum Beispiel den Bau eines Gebäudes. Ja? Ich bin ja Tiefbauzeichner gelernt, ich habe auch ein bisschen Ahnung von Statik. Da muss alles peinlichst genau durchgerechnet werden, damit das Gebäude später nicht zusammenfällt. Ach, das ist ja nicht so wichtig, ob diese Decke nun 18 oder 25 Zentimeter dick ist. Oder ob wir Eisen verwenden für den Beton oder halt lieber Polystyrol-Schaumstoff. Wirklich? Ist das egal? Aber genau so kommt mir manchmal die heutige Zeit vor. Die Christen leben dahin, ohne sich intensiv mit dem zu befassen, was sie eigentlich bekennen zu glauben. Ist es dann auch verwunderlich, dass wir als gesamte Christenheit auch niedrig oder unwert geworden sind vor unserem Volk? Ist es noch verwunderlich? Der Arzt kennt sein medizinisches Fachgebiet genau. Hoffentlich. Der Fußballfan kann jede Mannschaft und ihre Resultate auswendig aufsagen. Der wirkliche Fan. Aber die Christen kennen ihr wichtigstes Buch, die Bibel, und ihr wichtigstes Fachgebiet, die Theologie, meistens eher schlecht als recht. Sollten wir das nicht ändern? Ja, wir sollten es ändern. Sonst bringen wir die, die um uns herum leben, zu Fall. Und uns selbst auch noch dazu. Wir reiten uns selbst in die Grube. Und das soll nicht so sein, meine Lieben. Und ich hoffe, dass es nicht so ist. Die Priester zur Zeit Maleachis hatten ein riesiges Problem. Die Gleichgültigkeit. Ihr Gottesdienst bestand nur noch aus leeren Ritualen. Ihre Opfer waren schadhaft. Und ihre Einstellung zu ihrem Dienst war verachtenswert. Dazu kam noch, dass sie überhaupt nicht bemerken wollten, was sie falsch machten. Wir haben doch nichts Falsches gemacht, ist doch alles okay. Maleachi enthüllt ihr Denken immer wieder, indem er sarkastische Gegenfragen gegen die Anklagen Gottes formuliert, das Denken der Priester und des Volkes bloßlegt. Das Resultat dieser Gleichgültigkeit war, dass sie den Namen Gottes und letztendlich Gott selbst verachteten. Sie opferten aber munter weiter und dachten, sie könnten Gott dadurch bei Laune halten. Es wird schon okay sein, was wir tun. Wir opfern ja. Wir machen ja alles, was du willst, Gott. Die Frage bleibt im Raum. Wenn ich Vater bin, wo ist meine Ehre? Ist es heute nicht immer noch so? Befinden wir uns nicht auch in einer Zeit, in der Gott die Ehre geraubt wird auf allen Ebenen? Schauen wir uns mal um, was heute alles Gottesdienst genannt wird, wie die Bibel behandelt wird, wie die Schrift vergewaltigt, verwässert, das Evangelium verwässert wird. Und wenn man es wagt, Kritik zu äußern, was bekommen wir dann zu hören? Ach, das ist alles nicht so schlimm, Gott ist ein Gott der Liebe, er ist doch nicht so radikal. Ich bereits am Anfang sagte, genau die heilsamen Aspekte, die uns aus unserer Gleichgültigkeit aufrütteln können, werden heute in der allgemeinen Christenheit systematisch bekämpft. Fürchte das Gericht Gottes. Fürchte das Gericht Gottes. Wenn wir es versäumen, Gott zu ehren, dann wird er etwas dagegen unternehmen. Unser Gottesdienst wird wirkungslos, genau wie unser Leben auch. Gedenke der Vorbilder aus der Vergangenheit. Wir stehen auf den Schultern vieler gottesfürchtiger Männer, die in jahrelangen Studium und Predigtdiensten viel erarbeitet haben. Lasst uns das nie vergessen. Wir sind nicht die intelligentesten unserer Spezies, nur weil wir Computer und Technologie haben. Ich denke eher, dass wir die am meisten degenerierte Generation sind, die je gelebt hat. Und das Dritte, strebe nach gesunder Lehre. Lehre ist wichtig. Sie ist keine Nebensache. Unsere Theologie bestimmt unser ganzes Denken und Handeln. Und wisst ihr was? Jeder hat eine Theologie. Die Frage ist nur, was für eine? Und wenn wir falsch denken, werden wir auch falsch leben. Wir werden dabei andere zu Fall bringen, letztendlich uns selbst zu Fall bringen. Und das soll nicht so sein. Lasst uns wieder einen neuen Eifer entwickeln. Das ist mein Wunsch fürs neue Jahr sozusagen. Einen Eifer wie Pinhas, der für Gott und sein Gesetz eiferte. Lasst uns den Willen zum Kampf um die Wahrheit wieder aufnehmen und uns nicht zufrieden geben mit irgendwelchen oberflächlichen Erklärungen, mit irgendwelchen Vernünfteleien und Entschuldigungen, warum man die Bibel nicht so wörtlich nehmen darf. Lasst euch ermutigen. Lasst uns einander ermutigen, nicht gleichgültig zu sein. Weder gegenüber unserem Dienst, gegenüber der Gemeinde, gegenüber der Mission, gegenüber der Lehre oder anderen Aspekten des christlichen Lebens. Und was ist das Ziel des Ganzen? Das Ziel ist, dem Herrn die Ehre zu geben. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Amen. Lasst uns zusammen beten.